Ja, von meiner Seite einen herzlichen guten Morgen, herzliches Willkommen. Wir sind schon lange da, ich weiß nicht, ist jetzt die zweite Predigt, die dritte oder wie auch immer. Ja, aber wir freuen uns auf alles, was Gott uns zu sagen hat. Ich werde mich darin üben, nicht zu überziehen. Ja, Gott ist gut. Amen. Die Kinder sind schon weg oder sollen gehen jetzt, genau. Genau, ich war diese Woche auch unterwegs, habe dann bei der Intermission habe noch einige Ausgaben von der aktuellen Zeitschrift Charisma mitgebracht. Ich habe da hinten einige ausgelegt. Wen es interessiert, das Hauptthema ist Gottes Wirken oder das Wirken des Heiligen Geistes in Indien. Diese Ausgabe, das sind gute Zeugnisse, also wer Interesse daran hat, kann gerne eine mitnehmen und dann auch weitergeben. Genau. Ja, ich möchte heute mit dem Thema Glauben weitermachen. Also das vorletzte Mal habe ich über das Thema Glauben geredet und da möchte ich uns ermutigen, jetzt auch kurz vor Ostern, auch dass wir da als Christen wachsen, aber auch, dass wir das weitergeben, wie wir gehört haben, auch ganz besonders an die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, die mit uns zu tun haben. Überschrieben habe ich das, die Predigt mit Glaube, endlich bei Gott ankommen. Endlich ankommen. Ja, ich habe im Büro, habe ich immer wieder oder seit Jahren, bestimmt seit 10 Jahren schon immer, einen dreiteiligen Kalender kriege ich von der Firma, die uns EDV-technisch betreut. Und das sind schöne Bilder, hauptsächlich wegen der Bilder und wegen des dreiteiligen Kalenders hänge ich die auf. Aber auch, da sind dann auch immer wieder so schlaue Sprüche für jeden Monat drauf. Ja, schlau oder auch weniger schlau. Und dieses jetzt der Märzspruch auf dem Kalender ist, der Weg ist das Ziel und das Ziel ist ein neuer Weg. Die meisten kennen diesen schlauen Spruch. Aber ich habe mich gefragt, stimmt das denn wirklich? Ist es das Schicksal des Menschen, ein ganzes Leben lang einfach unterwegs zu sein und am Ende nirgendwo anzukommen? Ja, wir sind als Christen zwar hier auf der Durchreise, das wissen wir. Pilger und Fremdlinge, sagt Petrus in 1. Petrus 2,11, sagt Petrus zu den Christen, zu den Gläubigen. Aber wir sind hier auf der Durchreise nicht, weil wir kein Ziel haben, sondern gerade, weil wir ein Ziel haben. Weil wir eine Heimat haben. In Hebräer 13 heißt es ja, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich habe mir aufgeschrieben, die erste Frucht, ich will mal so benennen, des Glaubens ist, dass wir tatsächlich bei Gott ankommen, dass wir wirklich ankommen, dass wir nicht Suchende bleiben, sondern wirklich bei Gott ankommen. Zu Hause bei Gott, wer vor einigen Wochen am Mittwoch Debbie Reinbold gehört hat, da ging es um dieses Thema, zu Hause bei Gott. Also nicht nur unterwegs sein, nicht nur immer wieder unterwegs sein, sondern ein Ziel bekommen und auch ein Ziel erreichen. Das ist, wozu uns Jesus einlädt, wozu uns die Bibel einlädt. Wir schauen uns die Geschichte an, die wir vielleicht im letzten Jahr, im Pandemiejahr, bestimmt schon öfter irgendwo gehört haben, Predigten darüber. Johannes 6, die Verse 17 und 22. Die Geschichte von den Jüngern, die unterwegs sind, nachts alleine, bis Jesus kommt. Nachts in einem Boot, stürmischer See. Vers 17, es heißt, und sie stiegen in das Schiff. Genau. Und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und dann Vers 22. Wir kennen die Geschichte. Plötzlich geht Jesus auf dem Wasser, sie sehen ihn, sie erschrecken und dann heißt es, da wollten sie ihn in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Ich möchte nicht über den Sturm und so weiter reden, sondern ja, zum Thema passend, ohne Jesus waren die Jünger auf dem See allein. Noch schlimmer, sie waren nicht nur allein, sie waren einsam und sie waren im Dunkeln. Und sein Prediger hat gesagt, wenn wir jetzt fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten keinen Jesus hätten, wären wir auch allein und in der Dunkelheit unterwegs. Und wie einige Philosophen das beschrieben haben, moderne Philosophen, oder wie wir diesen schlauen Spruch gehört haben, wären wir nur unterwegs, ohne dass wir irgendwo ankommen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Philosoph das gesagt hat. Ich habe mir nur einmal das gemerkt. Einer, der die Jugend begeistert hat, hat über sein Leben geschrieben: Mein Weg ist ein Weg nach nirgendwo, immer und immer wieder nach nirgendwo. Was mir bleibt, ist der Mut der Verzweiflung. Das sagen Menschen, die Gott nicht kennen. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. So ganz anders ist unser Jesus. Wir dürfen ankommen bei ihm. Und er sagt, er kommt wieder und holt uns zu sich nach Hause. Und er hat die Stätte schon bereitet. Das hat er ja gesagt in dieser Karwoche, die heute anbricht, die wir feiern als Christen, als Christenheit. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, ein Heim, eine Wohnung, ein Zuhause. Und ich möchte, dass ihr dahin kommt. Ich will, dass ihr dahin kommt. Und ich will euch zu mir nehmen. Da, wo ich bin, da sollt auch ihr sein. Und in Johannes 6, Vers 20, spricht dann Jesus zu den Jüngern, als sie ihn sehen, als sie erschrecken: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Wenn Jesus dir begegnet, dann hat die Furcht keinen Platz. Das haben wir schon oft gehört und das haben die Jünger hier erfahren. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und das haben wir schon oft gehört. Das finden wir mindestens 365 Mal in der Bibel. Für jeden Tag des Jahres ein fürchte dich nicht. Denn Gott, der alles geschaffen hat, der will bei dir sein und bei mir sein. Und diese Geschichte, die findet sich in einigen Evangelien. Und in Markus 6 heißt es, dann im Vers 48, und er tat so, als wollte er an ihnen vorübergehen. Also Jesus geht auf dem Wasser, geht den Jüngern entgegen und tut so, als wollte er vorübergehen. Warum macht er das? Ja, Jesus kommt gerne zu dir und mir in unser Leben, in unser Lebensboot, aber er möchte eingeladen sein. Er will sich nicht aufdrängen, er will nicht ein ungebetener Gast sein, sondern einer, der gewünscht ist, der eingeladen ist, der willkommen ist. Und deswegen heißt es in Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wenn jemand will, wenn jemand öffnet, wenn jemand mich einlädt, dann komme ich. Und das hat sich nicht geändert. Auch heute ist Jesus genauso geblieben. Er geht vorbei oder er tut so, als würde er vorbeigehen. Und wenn du ihn einlädst in dein Lebensboot, dann kommt er. Er klopft an deine Tür und wenn du öffnest, dann kommt er. Und er sagt nicht nur Hallo, sondern er will mit dir wirklich Gemeinschaft haben, will mit dir essen. Das war und ist immer noch ein Ausdruck der tiefsten Gemeinschaft. Deswegen möchten wir das wieder, sobald es möglich ist, auch wieder tun, gemeinsam als Gemeinde, miteinander essen, miteinander feiern. Das möchte Jesus bei dir und mir, wenn wir ihn einladen. Wenn du es noch nicht getan hast, du kannst es heute tun. Eine andere Begebenheit lesen wir in Matthäus 18, Vers 19. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ein Prediger sagte zu diesem besonderen Schriftgelehrten: Dieser Mann war ein sozialer Karrierist. Er dachte wohl, dass Jesus irgendwo hinginge und dass er, wenn er mitginge, auch irgendwo ankommen würde. Aber das lädt uns Jesus nicht ein. Nein, Jesus will nicht irgendetwas sein oder irgendwo hingehen. Er ist das irgendwo, er ist das überall, der Anfang und das Ende. Er ist das Ziel, er selbst ist das Ziel. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern Jesus selbst ist das Ziel. Christus ist der Weg, sein Anfang und sein Ende, das Ufer, das sie erreichen wollten. Sie haben ja gelesen, sobald Jesus sie ins Boot stieg, kamen sie da an, wo sie hin wollten. Mit Jesus erreichen wir das Ziel. Die Weisen dieser Welt sagen gern, es sei besser, hoffen zu reisen, als anzukommen. Und Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Deshalb mag die Welt uns, die wir an Jesus Christus glauben, nicht wirklich. Denn wir sagen, dass wir es bereits gefunden haben. Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 1,12: Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Also, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann musst du wissen, wem du geglaubt hast. Und du darfst es wissen und du sollst es wissen. Und wir können es auch wissen. Und deswegen stimmt es nicht, wenn Menschen zwar sagen, okay, seid ihr besser als wir? Bist du besser als wir? Nein, wir sind nicht besser, aber Manfred Siebold hat es in einem Lied gut formuliert. Nein, wir sind bestimmt nicht besser, aber wir sind besser dran, weil wir dem geglaubt haben, weil wir wissen, wem wir geglaubt haben. Ja, du und ich, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran, weil wir gefunden haben, weil wir nicht nur auf der Suche sind, sondern angekommen sind, ankommen dürfen. Wir wollen keine ewigen Wanderer sein, wie der legendäre fliegende Holländer, jenes legendäre Geisterschiff unter vollen Segeln, das angeblich bei Stürmen um das Kap der guten Hoffnung gesichtet wird, aber nie einen Hafen erreichen kann. Willst du so ein Leben führen, immer unterwegs, immer mit vollen Segeln unterwegs und doch nirgendwo ankommen? Nein, wir dürfen ankommen. Deswegen heißt es in Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innerste, hinter den Vorhang. Du und ich und jeder, der zuschaut und zuhört, wir dürfen tatsächlich Anker werfen. Unser Schiff darf ankommen im Hafen, um es bildlich zu sagen. Und das beschreibt die Bibel auch schon so. Keine ewig Suchenden sein, kein fliegender Holländer, sondern wirklich ein Schiff, das den Hafen erreicht hat, das weiß, wohin es unterwegs ist. Nicht ziellos von einem Etappenziel zum nächsten, sondern zur Heimat, zum Hafen. Und wir dürfen ins Licht kommen. Ohne Jesus tappen wir im Dunkeln. Und schon Mose hat gewarnt in 5. Mose 28, Vers 15 und dann Vers 29. Wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst und sorgfältig alle seine Gebote und Ordnungen tust, werden all diese Flüche dich erreichen. Und einer davon ist, Vers 29, am hellen Mittag tappst du im Dunkeln wie ein Blinder. Das ist eine gute Beschreibung für auch unsere moderne heutige Zeit. Viele Menschen bei schönstem Wetter, geistlich gesehen, tappen im Dunkeln wie ein Blinder. Die Frucht der Gottlosigkeit ist Verwirrung. Zu den verwirrtesten Menschen dieser Erde zählen Leute, die sich nur auf ihren Verstand verlassen. Der Glaube dagegen räumt unser Innerstes auf. Er bringt Erkenntnis und Licht. Der Glaube richtet Blinde auf, nicht zugrunde. Glaube an Jesus schenkt Licht. Du musst nicht mehr im Dunkeln tappen. Du kannst ins Licht kommen. Du kannst das Licht sogar in dir haben. Ich bin das Licht der Welt. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Das ist kein eigenes Licht. Das ist kein Licht der Sonne, sondern eher ein Licht wie das des Mondes, das die Sonne weiterstrahlt, das Licht der Sonne weitergibt. So ist unser Licht. Wir geben das Licht von Jesus weiter, das er in uns pflanzen möchte, in dich und mich. Dann lesen wir in Johannes 22 noch von einer anderen Nacht. Johannes 20, wir gehen ja mit schnellen Schritten auf Ostern zu. Johannes 22, kannst du zu Hause nachlesen, das ganze Kapitel. Da geht es um die Auferstehung von Jesus Christus. Und da heißt es im Vers 1, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab. Als es noch finster oder als es noch dunkel war. Es hat eine doppelte Bedeutung. Es war noch dunkel, weil sie so früh aufgestanden ist. Heute hat eine Zeitumstellung. Ich weiß nicht, wer aufgestanden ist, als es noch dunkel war. Ja, ich war zwar schon um 6 dann wach. Das war dann 5:09 Zeit, aber selbst da war es noch nicht mehr ganz dunkel. Also Maria geht zum Grab, als es noch dunkel war. Es war früh und deswegen dunkel, aber es war auch dunkel in den Seelen der Jünger. In ihrer Seele war das dunkel, es war noch Nacht. Und sie sieht, der Grabstein ist hinweggenommen worden. Der Grabstein ist weg und sie rennt zurück und findet als Ersten Petrus und Johannes als Erste und erzählt ihnen das. Man hat Jesus gestohlen, man hat Jesus, unseren Meister, hat man aus dem Grab gestohlen, geklaut, hinweggenommen. Und sie laufen eigentlich zu dritt. Ich weiß nicht, wie schnell Maria lief, aber von Petrus und Johannes lesen wir, dass sie beide liefen, rannten wahrscheinlich. Und Johannes war vielleicht jünger, er war schneller am Grab. Dann lesen wir von ihm, Johannes, er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Dann lesen wir, Petrus geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Es ist interessant, diese Geschichte aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist, dass alle drei Personen, Maria, Johannes und Petrus, alle drei Personen kommen zum Grab und sehen das Grab und auch den Inhalt des Grabes, das Innerste dann. Und alle sehen das Gleiche und doch reagieren alle unterschiedlich. Deswegen, das kommt jetzt nicht von mir, das habe ich gelesen, ich hoffe, dass es auch so stimmt, benutzt der Urtext oder Johannes in dem Text hier drei Worte für das Sehen. Als Maria zum Grab kommt und sieht den weggewälzten Stein, beschreibt Johannes das mit einem alltäglichen Begriff für Sehen, blepo, dem griechischen Wort für Sehen. Maria sieht das, aber sie sieht nichts Besonderes. Sie sieht nur, der Grabstein ist weggerollt und sie weiß, was es bedeutet. Der Inhalt, Jesus, der Leichnam von Jesus ist nicht da. Und sie rennt zurück und erzählt das Johannes und Petrus. Und Johannes und Petrus kommen zurück. Johannes bückt sich, heißt es hier. Und er sah auch auf die gleiche Weise wie Maria. Er sah nämlich die Leinenbinden und all das Übrige. Es war ein oberflächliches Sehen. Er sah, aber es hat in ihm nichts ausgelöst. Dann lesen wir weiter, dass Petrus auch kam. Und zu diesen beiden Arten von Sehen, wie Maria und Johannes zum ersten Mal gesehen haben, sehen die meisten Menschen auf diese Weise. Sie hören Zeugnisse von Christus, von erhörten Gebeten. Wir haben heute schon über erhörte Gebete gehört. Es bewirkt aber nichts in ihnen. Sie hören, sie sehen. In gewisser Weise ist es ein blindes Sehen. Eine Information aufnehmen und doch nicht darauf reagieren. An jenem Punkt war es für Maria noch dunkel. Und das ist es für alle, die bei übernatürlicher Bestätigung des lebendigen Jesus nur mit den Achseln zucken. Dann kommt Petrus und er hat sich das Grab genauer angeschaut. Wir lesen, er ging rein und er blickte die Leinentücher und so weiter. Johannes benutzt ein anderes Wort. Erblicken, vielleicht am besten übersetzt. Und er merkt, dass irgendwas sich verändert hat. Das Schweißtuch, heißt es, lag nicht dort, wo es hingehört. Und das bedurfte einer Erklärung. Das ist die zweite Art des Sehens. Menschen nehmen Notiz und wünschen eine Erklärung. Das Universum ist wunderbar. Bemerkenswerte Dinge geschehen. Gebete werden beantwortet, Kranke werden gesund. Doch es bleibt ein Geheimnis und es bewirkt in den Sehenden keine Veränderung. Viele Menschen sehen auf diese Weise vielleicht. Sie merken, da tut sich was. Es ist natürlich auf natürlichem Weg nicht erklärbar. Ein Wunder der Heilung zum Beispiel. Okay, da kann man immer sagen, unsere Medizin ist noch nicht so weit, dass alles erklärt werden kann. Selbstheilungskräfte des Menschen sind schwer einzuschätzen. Also man macht sich Gedanken über Dinge und doch führt es nicht zum Glauben. Es bewirkt keine Veränderung. Es bewirkt nur ein Nachdenken und mehr nicht. Und dann heißt es, zur dritten Art des Sehens, Johannes, der das Evangelium auch geschrieben hat, er gibt sich die Mühe und geht auch ins Grab hinein. Er sieht, was Petrus sieht, er blickt, was Petrus erblickte Und das heißt dann in Vers 8 von ihm, und er sah und glaubte. Interessant, oder? Alle drei sehen das Gleiche. Und von Johannes, nur von Johannes heißt es hier, schon hier, und er sah und glaubte. Auch er verstand noch nicht alles. Und das heißt ja, sie verstanden, lesen wir dann, kannst du zu Hause nachlesen, sie verstanden die Schrift noch nicht. Sie verstanden noch nicht alles. Petrus verstand nicht alles. Johannes verstand noch nicht alles. Aber er hat eins gewusst oder geglaubt, dass da irgendwas geschehen sein muss. Dass Jesus nicht einfach gestohlen wurde, dass der Leichnam von Jesus, sondern dass Jesus tatsächlich besiegt hat, den Tod besiegt hat. Dafür wird hier im Griechischen wieder ein anderes Wort verwendet, das am besten mit wahrnehmen übersetzt werden kann. Wahrnehmen, begreifen. Johannes nimmt wahr, sieht und es löst in ihm etwas aus, nämlich Glauben. Das möchte Jesus heute auslösen. Bei dir, wenn du es noch nicht, wenn es noch nicht ausgelöst ist oder vielleicht mehr Glauben als vorher. Diese Art von Sehen, nicht einfach nur sehen, nicht einfach nur eine Erklärung suchen, sondern er sah und glaubte. Diese dritte Art von Sehen ist Gott, belohnt Gott. Und diese dritte Art, um diese dritte Art von Sehen sprechen wir, wenn wir über den Glauben sprechen. Wir kennen ja den berühmten Text über den Glauben aus dem Hebräerbrief. Ein Überzeugter sein von Dingen, die man noch nicht sieht oder nicht mit den körperlichen Augen sieht. Das heißt, man sieht sie schon, aber nicht mit den physischen Augen. Wie siehst du heute Morgen? Ich habe diese Woche bei uns in der Zeitung im Schwarzwälder Bote, waren auch im Zusammenhang mit diesen ganzen Impfgeschichten, war ein Zeugnis eines Christen drin. Das fand ich so toll, das habe ich sofort meinen Brüdern abfotografiert und mit ihnen geteilt. Ein Bruder im Herrn war wahrscheinlich als Missionar 15 Jahre mit seiner Familie im Kongo. Und er schreibt, das war natürlich, also im Kongo gibt es schlimmere Krankheiten als Corona, definitiv. Und auch sie mussten sich immer wieder impfen und lassen und Arznei und Medizin einnehmen. Aber wenn es nicht gereicht hat oder nicht geholfen hat, dann oder immer wieder haben sie natürlich auch sich zu dem gewandt und gewendet, an den sie glaubten, nämlich zu Jesus Christus. Und eines Tages kam der Bruder von diesem Missionar zu Besuch. Und was sie nicht wussten, er hatte eine doppelseitige Lungenentzündung, er wusste es selber nicht. Und dann wurde er so krank, dass er ins Krankenhaus reingeliefert wurde. Nach 4 Tagen, ich vermute, das war ein Missionskrankenhaus, weil die Ärzte da wohl auch gläubig waren. Nach 4 Tagen war das dann so schlimm, dass die Ärzte gesagt haben, er wird diese Nacht nicht überleben. Nun ja, die haben das gemacht, was wir als Christen immer tun. Wenn nicht nur, wenn alle Stricke reißen, sondern bevor und auch während es so aussieht, als sei es aussichtslos. Sie haben gebetet für die Nacht und haben diesen Mann Gott überlassen. Und am Morgen saß er da und hat Frühstück eingenommen und war bei guter Gesundheit und hat nicht nur überlebt, sondern ist wohl genesen. Das stand in der Zeitung. Ich weiß nicht, wie viele 100 Menschen, Leser oder vielleicht auch Tausende es gelesen haben, aber wie viele haben mehr dahinter gesehen als nur eine Geschichte oder vielleicht eine Geschichte, die eine Erklärung bedarf? Oder bei wie vielen hat es seinen Glauben ausgelöst? Sie sahen und glaubten. Nun, Maria sah weiter noch nichts. Gott hat bei jedem seine Art, ihm zu begegnen. Wir lesen weiter. Jesus begegnet ihr persönlich als Erste. Und sie sieht ihn und trotzdem sieht sie ihn nicht. Sie sieht ihn und nimmt ihn doch nicht wahr als den, der er ist. Sie denkt, er ist der Gärtner und sagt, wo habt ihr ihn hingelegt oder wo habt ihr ihn hingebracht? Und Jesus nennt sie beim Namen Maria. Und das löst bei ihr dann die Reaktion aus, dass sie weiß, es ist der Herr. Ich weiß nicht, wie Jesus dich heute anspricht. Durch ein Bibelwort, durch ein Gebet, durch dieses Wort vielleicht. Was siehst du heute Morgen, wenn du hörst von Gebetserhörungen, wenn du hörst davon, dass unser Jesus nicht nur als demütig auf einem jungen Esel nach Jerusalem eingezogen ist und Menschen begeistert waren. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Menschen eine Woche später immer noch begeistert waren. So Was siehst du heute? Was nimmst du wahr? Bist du schon angekommen oder ist immer noch der Weg dein Ziel? Hat dein Lebensschiff bereits im sicheren Hafen Anker geworfen oder gleicht es eher dem fliegenden Holländer? Tappst du noch im Dunkeln umher? Ist es immer noch Nacht in dir oder hast du bereits das Licht des Lebens in dir? Wir haben es schon letzten Sonntag gehört, wir leben in doch besonderen und eigentlich in chaotischen Zeiten, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar betrifft es die ganze Welt. Pandemie, einige sagen, es ist eine Fake-Pandemie, anderen sind die Maßnahmen nicht streng genug, weil sie Angst haben zu sterben und es sind ja auch Menschen gestorben. Ja, entscheidend ist aber nicht, ob du für oder gegen die Corona-Maßnahmen bist. Entscheidend ist auch nicht, ob du für oder gegen die Impfungen bist. Entscheidend ist, ob du in dieser chaotischen Zeit bereits bei Gott angekommen bist. Ob du bei ihm zu Hause bist, wie wir gehört haben. Ohne Jesus bist du im Leben ohne Ziel unterwegs. Mit Jesus hast du ein ewiges Ziel, ein Zuhause. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Welches du bereits hier immer wieder erfahren darfst und dem du mit jedem Tag näher kommst. Wir sind unterwegs nach Hause, aber wir dürfen dieses, ja, ich will mal sagen, auch ein Gefühl des Zuhause-Seins, des Angekommenseins auch immer wieder erleben, in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, wenn wir beten, diese Erfahrung, angekommen zu sein, bei Gott zu Hause, die schenkt Jesus auch heute schon, nicht erst in der Ewigkeit, nicht erst im Himmel. Ohne Jesus bist du allein unterwegs, einsam und im Dunkeln, wie die Jünger auf dem See. Mit Jesus wird es Licht in deinem Leben. Auch wenn du allein sein solltest, bist du niemals einsam. Ohne Jesus bist du geistlich blind, auch wenn dein physisches Sehvermögen in Ordnung ist. Mit Jesus siehst du die Welt und begreifst den Sinn dahinter. Du siehst dich und die anderen mit Gottes Augen. Du darfst heute zu Hause bei Gott ankommen. Dazu möchte ich ganz herzlich einladen. Lasst uns aufstehen. Ich wünsche, dass wir alle schon angekommen sind bei diesem Jesus Christus, dass wir im Hafen angekommen sind, dass wir zu Hause bei Gott angekommen sind. Lasst uns Gott, Jesus, eine Antwort geben im Gebet. Jesus, wir preisen dich, dass du ein Gott bist, der die Menschen sucht, der die Menschen liebt, Herr, der die Herrlichkeit verlassen hat, um alle zu dir zu ziehen, wie du gesagt hast, Herr. Dass du nicht einfach nur gestorben bist, weil Pilatus ein Fehlurteil gefällt hat, sondern es war Gottes Plan, dass du für uns stirbst, Jesus, als Opfer, stellvertretend, Jesus, damit wir frei sein können, damit wir nicht sterben müssen, Herr. Danke, dass du Licht geworden bist, Licht dieser Welt, Herr, dass du den Vater gezeigt hast und dass du heute derselbe bist, dass du auch heute Menschen zum Vater führst, Jesus, und wer dich sieht, der sieht den Vater, Herr. Danke, dass du auch heute das Ziel bist. Du bist nicht nur unterwegs, wir dürfen nicht einfach mit dir unterwegs sein, sondern du selbst bist der Weg, Jesus. Du bist das Ziel und wir dürfen bei dir ankommen, Jesus. So wünsche ich meinen Geschwistern und allen, die zuschauen, die zuhören, Jesus, dass jeder nicht nur sieht, nicht nur hört, sondern wirklich wahrnimmt deine Realität, deine Wirklichkeit, Jesus, dass wir es begreifen wie Johannes. Er sah und glaubte, Herr. Gib uns offene Augen, Jesus. Und danke, dass du der Gleiche bist, Jesus. Derselbe, auch in dieser Karwoche, Jesus. Du möchtest Menschen zu dir ziehen, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte dich jetzt anbeten als Gemeinde, Herr. Dir eine Antwort geben, Herr. Danke, Jesus.